Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Und hier geht es ja heute um Sex, Geld und das ewige Leben. Was will man mehr? Jetzt fangen wir also mit dem Sex an und einem Buch darüber. Und das ist kein Aufklärungsbuch, kein Ratgeber, sondern das Buch einer Philosophin. Sexkultur von Bettina Stangnet. Und auf den ersten Blick mag das vielleicht erstaunlich sein, dass eine Philosophin ein Buch über Sex schreibt, aber auf den zweiten Blick ist es das eigentlich gar nicht. Spätestens, wenn Bettina Stangnet in ihrem Buch Aristoteles und dessen Anmerkung zitiert, dass die Philosophie mit dem Staunen beginnt und dann ergänzt, naja, dass allein der Orgasmus schon reichlich Grund zum Staunen und Denken bietet. Guten Tag, Frau Stangnet.
Ja, guten Tag.
Ja, Sie schreiben in der Tat so zwingend über Sex und auch mit so viel Begeisterung und Kenntnis, muss ich sagen, und so humorvoll, dass ich mich überhaupt nicht frage, warum Sie als Philosophin darüber schreiben, sondern eigentlich eher, warum erst jetzt?
Ja, weil es vielleicht ein gewisses Alter braucht, sicher ein bisschen Erfahrung braucht und natürlich auch ein Publikum braucht, das einem zuhören möchte.
Es ist aber schon ein Thema, das Sie schon lange umtreibt. Oder wenn ich Ihr Buch richtig verstehe, dann ist Ihre Wohnung in Hamburg eigentlich so eine Art, ja, Sexmuseum ist das falsche Wort, aber Sie haben da allerlei angesammelt zu dem Thema. Was versammeln Sie da?
Ja, das ist eine Sammlung von dem, was man in Asien Sexkultur nennt. Daher kommt ja auch der Titel des Buches, nämlich ein anderer Umgang mit Darstellungen sexueller Erregung. Und das, was ich so gesammelt habe, kommt eben aus dem Bereich, den man hier so ein bisschen platt tantrisch nennt, weil es schlicht so etwas bei uns so gut wie nicht gibt.
Davon haben Sie auch ganz viel abgebildet in Ihrem Buch, von diesen kleinen Skulpturen und auch von Gemälden und von Bildern. Was können wir denn da lernen, was es bei uns nicht gibt?
Also wir können vor allem lernen, dass uns diese Bilder sehr irritieren. Wir schauen die an und denken, das kann es doch nicht sein. Das ist genau das, was mir passiert ist, als ich so etwas das erste Mal sah, nämlich in Asien. Ich bin ja aufgewachsen wie alle anderen hier mit einem Umgang mit der sexuellen Erregung, wie wir ihn kennen. Und dass ich dort in ein geweihtes Haus komme, ich bin religiös unbegabt, und da steht dann auf einem Altar ein in sich verschlungenes Pärchen und hat offensichtlich Spaß, wo mir alle immer zu Hause sagen, das darf man, da mag ich nicht, außen nicht sehen. Das war schon Kulturschock im reinsten Sinne. Und die Frage, warum wir so anders darauf reagieren und warum wir uns das dann auch noch weg erklären, was da zu sehen ist und sagen, ja, es geht ja um was ganz anderes dabei und so, das hat mich interessiert. Also warum wir schlicht Sex nicht achten, warum wir unser Vermögen dazu nicht ehren und warum wir dem nicht mit Respekt begegnen, sondern mit Angst.
Das stimmt, also Darstellungen, Skulpturen von Sex bei uns in einer christlichen Kirche sind einigermaßen undenkbar, weil irgendwie Kultur und Kirche ist so die eine Seite und die andere Seite, der Sex gilt uns dann als animalisch. Diese Trennung finden Sie grundfalsch?
Die Trennung ist eine der Möglichkeiten, wie ich damit umgehen kann, dass ich als Mensch, jeder Mensch, wahrnehme, dass ich mich differenzieren kann in etwas, was ich von mir sehen kann, nämlich Körperliches, und etwas, was ich denken kann. Die Gedanken kann ich auch fühlen, aber irgendwie anders. Und diese Unterscheidung zwischen Körper und Geist, das ist eine, die gibt es überall. Die Frage ist, warum wir immer den Körper für etwas Minderwertiges halten und in einen Gegensatz dazu bringen. Es ist ja auch nicht so, dass es in unseren Kirchen keine Darstellungen gibt, die man nicht durchaus auch sexuell deuten könnte, aber das ist halt der Unterschied. Bei uns deuten wir es hinein, in anderen Kulturen wird es selbstverständlich zugrunde gelegt als eine menschliche Grunderfahrung. Eine Grunderfahrung, die wir auch haben, aber eben anders gewichten.
Wenn ich das richtig verstehe, Ihr Buch, dann kommt also im Sex Geist und Körper zusammen und macht uns dieses, dass Leib und Seele eins sind, eigentlich erst richtig deutlich. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, es ist die Kritik daran, dass wir ansonsten trennen. Nun muss man sagen, die Trennung zwischen Natur, also als dem, was wir so vorfinden, ganz platt gesagt, und Kultur als dem, wo wir die Finger drin haben können, diese Trennung funktioniert hervorragend, wenn ich mich in der Welt orientiere. Also im Alltag, im normalen Leben funktioniert das ausgezeichnet, dass ich die Dinge unterscheide in die, die ich auch so lasse, wie sie sind, weil sie sich vielleicht auch nicht verändern lassen, so einfach, und das, wo ich etwas bilden kann. Dass dies aber nur Ordnungsbegriffe sind und nur unsere Modelle und Vorstellungen von etwas sind, das merkt man dann, wenn man mit sich zu tun hat. Denn da bin ich für mich ja eines. Ich kann das auch ausdifferenzieren, aber das ist dann in seiner Künstlichkeit wirklich bewusst. Während wenn ich also sexuelle Erregung bewusst zulasse, dann merke, wie dicht das ineinander läuft, dass wir keinen Körper haben und keinen Geist, sondern einen vernunftbegabten Körper und einen Körper, der eben auch durch Bewusstsein bildbar ist. Und das ist das, wo ich dann mit diesen Begriffen nicht mehr weiterkomme.
Jetzt haben Sie gerade den Begriff der Natur genannt und damit verbunden ist natürlich auch der Begriff der Natürlichkeit. Und das ist ja ganz spannend, weil beim Sex sehr, sehr häufig damit argumentiert wird, dass entweder etwas abgelehnt wird als unnatürlich oder dass sich zum Beispiel sexuelle Minderheiten versuchen zu emanzipieren, indem sie sagen, doch, doch, das ist natürlich. Da zitieren Sie zum Beispiel Lady Gaga mit dem Song Born This Way. Und trotzdem finden Sie das auch, wenn es emanzipatorisch benutzt wird, glaube ich, schwierig.
Es ist deshalb schwierig, weil man sich nicht bewusst macht, dass das ganz unterschiedliche Naturbegriffe sind. Wenn ich davon spreche, als Biologe, dass etwas biologisch ist und insofern natürlich, ist ein ganz anderer Naturbegriff gemeint als der, den ich verwende, wenn ich mich rechtfertigen möchte gegen den Angriff, ich müsse mich gefälligst anders verhalten. Also wenn ich sage, mein Verhalten ist doch aber natürlich, ist das schon ein Rechtfertigungsmodus und das ist ein anderer Naturbegriff. Weil Natur ein Ordnungsbegriff ist, kann man ihn wie jeden Begriff aus seinem eigenen Interesse benutzen. Und je nachdem, welches Interesse mich leitet, ist der Naturbegriff ein anderer. Ich kann mit dem Rekurs auf Natürlichkeit nicht Moral rechtfertigen oder ein moralisches Verhalten rechtfertigen. Das sieht man daran, dass ja beispielsweise Nationalsozialisten mit dem Bezug auf Natur Menschen umgebracht haben, weil sie gesagt haben, ja, stimmt, du bist born this way und genau darum darfst du nicht sein. Man kann aus der schlichten Tatsache, dass etwas ist, nicht ableiten, wie etwas sein soll. Und wer das versucht, das kann man nachvollziehen, wer das versucht, kommt aber für sich nicht weiter. Dann kommt irgendjemand und sagt, ja klar, du bist anders von Natur aus, aber ich reiße auch Unkraut aus. Und dann hat man ein Riesenproblem.
Dann ist man schnell bei Unterdrückung. Sie schreiben immer wieder und fordern ganz klar, wir sollten mehr Ehrfurcht vor dem Sex haben und weniger Angst. Ich habe so am Anfang, als ich Ihr Buch angefangen habe zu lesen, habe ich gedacht so, naja, mein Gott, Angst. Heute warnt doch keiner mehr irgendwie vor Rückenmark, Schwund durch Onanie. Aber es wird dann immer deutlicher, was Sie meinen mit dieser Angst, weil eben so viel abgewehrt wird, was irgendwie von dem abweicht, was gemeinhin als natürlich empfunden wird. Woher kommt diese Ablehnung?
Es gibt zwei Seiten. Es gibt einmal das, was wir schon kennen, dass nämlich die Kultur, in der wir aufwachsen, selbstverständlich unser Rollenverständnis prägt, unsere Ideale und so weiter. Es gibt aber noch etwas anderes. In dem Moment, wo ich sexuelle Erregung zulasse, sie wirklich bewusst erlebe, zerfalle ich auch. Ich werde mir fragwürdig. Jeder, der es mal probiert hat, wird wissen, dass ich Bilder aufdrängen, die wir dann erotische Bilder nennen. Etwas, was uns in irgendeiner Weise besonders erscheint, wenn die Erregung steigt. Und diese Bilder sucht man sich nicht aus. Und diese Bilder können verstören. Die können überhaupt nicht zu dem passen, was ich von mir denke oder was ich dachte zu sein. Und in dem Moment habe ich ein Problem, weil ich mir selber problematisch werde. Und das können Abgründe sein, das können ganz kleine Dinge sein, die für mich aber eine riesengroße Bedeutung haben und die deshalb Fluchtinstinkte schlicht auslösen. Also ich bin immer bemüht um Identität, um Charakter, um was weiß ich, wie man das alles nennen kann, also darum ein Ich zu sein und stelle dann fest, dass ich das nicht so einfach bin, sondern dass es offensichtlich da Verschiedenes gibt, das in mir ist und das mich ausmacht. Denn all das bin ja ich, was ich dort erlebe. Und da scheitere ich an der Integrationsleistung und da scheitere ich zwangsläufig. Und genau das kann Ängste auslösen. Das ist einer der Gründe, warum auch große Sexualaufklärer so große Probleme hatten mit Masturbation, mit Autoerotik. Wir nennen es ja auch Selbstbefriedigung, was ja auch schon alles sagt.
Sie beginnen Ihr Wort, ulkigerweise muss ich sagen, mit dem Satz, dieses Buch ist sinnlos. Ich nehme Ihnen den nicht ganz ab. Und damit sich dieser Satz als falsch erweist, was wollen Sie denn am Ende in uns vielleicht ausgelöst haben?
Ja, das Problem ist, dass wir hier ja davon reden, dass es Unwissen gibt. Und Unwissen ist immer etwas, wovon Menschen profitieren können. Von der Situation der Unaufgeklärtheit, was die Sinnlichkeit angeht, damit haben sich so viele gut eingerichtet, dass es tatsächlich ziemlich aussichtslos ist, wenn man dagegen anrennt und sagt, es müsste doch etwas anderes geben. Also insofern ist der Satz tatsächlich ganz ernst gemeint. Ja, was könnte sich ändern? Was sich ändern könnte, wäre, dass wir einen Raum dafür schaffen, in dem sich Menschen trauen zu erzählen, wer sie sind. Denn mein Sex ist das, was ich bin. Ich bin diese seltsame Schleife zwischen körperlich, Geistigkeit. Ich bin diese seltsame Einheit, die ich nicht als Einheit denken kann und die die anderen trotzdem von außen immer als Einheit ansprechen. Das bin ich. Und von dem zu erzählen, was ich erlebe, von dem zu erzählen, was Sex ist, also was ich bin, das ist unglaublich schwierig, weil da unsere Sprache versagt. In dem Moment, wo ich hochindividuell werde, sind Begriffe nicht mehr irgendwie hilfreich. Ein Begriff ist immer eine Norm und wenn ich da nicht reinpasse, habe ich ein Problem. Und das gilt nicht nur für das, was wir heute in der Gender-Debatte zu Recht thematisieren, sondern das gilt schon für jemanden, der von sich glaubt, ich bin doch völlig normal. Also schon in dem Moment wird es unglaublich schwer, darüber zu sprechen. Und was es braucht, ist eben ein Raum, in dem ich mich das traue, in dem mich Menschen auch stammeln lassen, stottern lassen, falsche Begriffe benutzen lassen, nicht gleich zu verstehen versuchen, sondern zunächst einmal bereit sind, mich anzuschauen, wie ich bin und mir zuzuhören, wie ich bin. Und wenn das möglich ist, dann würden wir mehr darüber lernen, wie vielfältig das ist und wie sehr eben Sex Kultur ist, also wie sehr Sex davon abhängig ist von der Geschichte, die ich habe mit mir.
Das sagt die Philosophin Bettina Stangnet im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben gesprochen über das Buch Sexkultur. Das kostet 22 € und ist bei Rowohlt erschienen. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.